Herzlich willkommen, liebe Menschen, zu einer Viertelstunde über ein Spiel, das ihr je nach eurem Alter entweder als Hommage oder als Klon oder als genial und frisch und neu beschreiben werdet, nämlich Songs of Conquest. Und für diese Besprechung habe ich mich mit einem Menschen getroffen, der, ich sag mal, das Originalspiel damals vor gefühlt 80 Jahren persönlich gespielt hat, und zwar Jochen Gebauer. Hallo.
Hallo, Domshot. Du könntest ja auch sagen, ich habe es quasi erfunden. War einer der Gründungsmitglieder dieses Spiels.
Ich finde das ganz faszinierend. Wir sprechen über Songs of Conquest, ein Early Access Spiel, das am 10. Mai diesen Jahres erschienen ist. Der Schein allerdings trügt. Das Ding ist gar nicht mal mehr so Early Access, wie es eigentlich scheinen mag. Es ist schon seit 5 Jahren, wie ich gelesen habe, in Entwicklung. Seit 5 Jahren ist es schon in Entwicklung. Und das meinte ich und ist jetzt im Early Access gelandet. Das heißt, daran wird schon länger geschraubt, als man meinen mag. Und das habe ich gespielt. Und voller Begeisterung, nämlich auch, weil ich den, ich sag mal, das historische Vorbild selbst nie gespielt habe. Mir wurde aber gesagt, und da muss ich dich jetzt mal fragen, Jochen, das Ding ist eine frappierende Anlehnung an den Klassiker Heroes of Might and Magic.
Heroes of Might and Magic 3, um genau drei, zu sein. 3,
selbstverständlich.
Genau, wenn wir schon genau sein wollen. Es ist, also positiver Natur könnte man es natürlich, du hast es schon gesagt, als Hommage an Heroes of Might and Magic 3 bezeichnen. Wenn man jetzt böswillig wäre, könnte man sagen, es ist eine Kopie von Heroes of Might and Magic 3. Die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen. Natürlich werden hier einige Dinge erfolgreich, mehr oder weniger erfolgreich, da wird es dann noch drum gehen, kopiert. Es werden auch andere Dinge ein bisschen anders gemacht. Also ich würde jetzt mal bei der Hommage wohlwollend bleiben, aber es spielt sich für jemanden wie mich, der mit Heroes of Might and Magic 3 im Laufe seines Lebens mehrere hundert Stunden zugebracht hat, spielt es sich sehr, sehr frappierend ähnlich zu Heroes of Might and Magic 3. Und wie ja jeder weiß, ist Heroes of Might and Magic 3 eines der besten Rundenstrategiespiele aller Zeiten.
Ich habe da keinen Bezug zu, deswegen, ich habe das nie gespielt, deswegen in dieser Viertelstunde werde ich immer nur auf meine Erfahrungen Bezug nehmen können zu Songs of Conquest, bin aber immer dankbar, Jochen, wenn du dann das unterfüttern willst mit irgendwelchen Querverweisen zu diesem alten Klassiker, weil wie gesagt, das liegt nicht im Bereich meiner Fähigkeiten, ich muss dieses Spiel erstmal noch nachholen.
Ah, okay, also ich finde, man kann es sich ganz gut vorstellen, wer Heroes of Might and Magic 3 kennt und vielleicht intensiv gespielt hat, der stelle sich das einfach vor in hässlich.
Da stimme ich schon nicht zu, ehrlich gesagt. Aber dann können wir auf jeden Fall sagen, ist ein Pixelspiel. Hat wieder diesen Pixel-Look, ne? Über den können wir vielleicht noch sprechen. Aber ansonsten spielmechanisch für alle, die eben nicht Heroes of Might and Magic kennen, ist es ganz interessant, dieses Spiel zu beschreiben, weil das eine ganze Reihe von Elementen eigentlich zusammenbringt. Du hast es schon beschrieben als Rundenstrategie. Da steckt so viel drin. Ich finde das ganz faszinierend, das aufzuklamüsern. Also im Grunde hast du hier Versatzstücke aus einem Rollenspiel, aus einem Aufbauspiel. Ein Klickerspiel ist irgendwie drin und dann diese Rundenstrategie. Ich würde vorschlagen, bevor wir das nochmal genauer erklären, wie diese Mechanik zusammenhängt.
Ein Klickerspiel?
Ja, genau. Pass mal auf. Wir merken es uns.
Okay.
Und dann werde ich es erklären.
Okay, ja, Jochen merkt sich das. Ja,
ja, sehr gut. Ich habe es hier auch groß aufgeschrieben. Bevor wir dahin kommen, schlage ich vor, erzähl mir mal ganz kurz, worum es hier eigentlich geht in Songs of Conquest. Also, zum aktuellen Zeitpunkt dreht sich Songs of Conquest um zwei Kampagnen, die man unabhängig voneinander spielen kann. Diese Kampagnen erzählen jeweils die Geschichte von einer, ich sag mal, relativ heroischen Figur, die eine bestimmte Lebensaufgabe zu erfüllen hat. Das ist eine Mission, die diese Figuren verfolgen. In der ersten Kampagne geht es um eine Frau, um eine junge Frau namens Cecilia Tapferherz, die ganz frisch zur Thron, also von der Thronerbin zur Königin aufgestiegen ist und jetzt es mit einem Land zu tun hat, das in Unruhen versunken ist, aus verschiedenen Gründen. Söldner streifen durchs Land, Konkurrenten wollen ihre Herrschaft nicht anerkennen und sie zieht jetzt durchs Land und versucht, ihre Herrschaft zu zementieren und jegliche Menschen beiseite zu räumen, die was dagegen hätten. Und übrigens nicht nur Menschen, sondern auch andere Fantasy-Kreaturen. Ist alles so ein bisschen Fantasy angelehnt. Wenn man schon mal ein anderes Rollenspiel mit Fantasy-Etikett gespielt hat, wird man hier sehr vieles wiedererkennen. Also Skelette, Söldner und so weiter. Darüber können wir später nochmal sprechen. Die zweite Kampagne, die ich persönlich übrigens für wesentlich interessanter halte, aus verschiedenen Gründen, dreht sich um eine um einen Sklaven, der gemeinsam mit seinen Sklavengenossen aus der Sklaverei ausbricht und jetzt versucht, in die Heimat zurückzukehren. Kleiner Twist, es geht hier nicht um Menschen, sondern um so eine Art Froschkultur. Und die wollen aus ihren Sklavenminen in der Wüste zurück in den Sumpf fliehen. Und das ist eine Geschichte, die in meinen Augen viel spannender ist und viel spannender erzählt ist, als diese doch ziemlich klassische Heldengeschichte von der ersten Kampagne. Das ist so die Rahmung, so kann man sich dieses Spiel auf narrativer Ebene vorstellen.
Also, dass du bei einem Heroes of Might and Magic Klon mit der narrativen Ebene anfängst, sagt schon sehr viel darüber, wie gut du dich mit dem historischen Vorbild auskennst.
Ja, eben, ja. Gar nicht. Ich hab's ja gesagt.
Das ist, super. Nein, also man kann sich das für die Menschen, die sich das noch vorstellen können, und Heroes of Might and Magic, die Reihe gab's dann ja noch eine ganze Zeit lang weiter, wurde zwischendurch dann an ein russisches Studio mit Heroes of Might and Magic 5 weitergegeben, oder zumindest ein osteuropäisches war es gewesen, bin mir nicht mehr ganz sicher, ob sie in Russland saßen. Ich glaube schon, wurde dann irgendwann in den letzten Teilen von Limbic, einem Studio, das hier in der Nähe von Frankfurt in Langen sitzt, übernommen. Also es ist nicht so, als wäre diese Reihe irgendwie seit Heroes of Might and Magic 3 tot gewesen. Im Gegenteil, es gilt nur vielen Fans als der Höhepunkt. Ja, da sollten wir übrigens mal ein Altbier machen, weil je älter ich werde, desto besser wird Heroes of Might and Magic 4, muss ich sagen. aber das ist eine ganz andere Geschichte für einen anderen Tag, und ich weiß, da stoße ich bei einigen in ein Wespennest, die Heroes of Might and Magic 4 hassen. Hab ich auch mal, ist im Laufe der Jahrzehnte an mein Herz gewachsen und mittlerweile spiele ich es lieber als Heroes of Might and Magic 3. Aber wie gesagt, das eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Und ja, auch damals oder bis heute hat diese Spielereihe auch unterschiedliche Kampagnen. In der Regel ist es so, dass es verschiedene Fantasy-Fraktionen gibt, so die Elfen-Fraktion und die Magier-Fraktion und die klassische Ritter-Fraktion. Und dass jede dieser Fraktionen, Untote dürfen natürlich auch nicht fehlen, jede dieser Fraktionen eine eigene Kampagne hat, wo mehrere Missionen aneinandergereiht werden. Und hier in der Early Access Fassung von Songs of Conquest sind es eben 2. Einmal von so einer Art Kröten-Frosch-Volk, von dem du gerade geredet hast, das sind ist die Sklavenfraktion, die eine, wie ich ebenfalls sagen würde, sehr, sehr schön erzählte Geschichte um so eine Sklavenbefreiung in so einem Fantasy-Kontext erzählt. Und dann folgen wir auch noch so eher einer klassischen, würde ich jetzt sagen, Ritterfraktion mit dieser Frau Tapferherz in der ersten Kampagne. Es werden sehr wahrscheinlich, so kann man jetzt davon ausgehen, für noch im fertigen Release einige Kampagnen dazukommen. Und natürlich so für viele Leute immer das Herzstück dieser Serie, die hier heißen sie Skirmish-Spiele, also die einzelnen Partien. Es gibt eine ganze Reihe mittlerweile schon von unterschiedlichen Maps, die mitgeliefert werden, wo man sich aussuchen kann, welche Fraktion man auf der jeweiligen Map spielen möchte. Und kann dann gewissermaßen eine ganze Reihe von oder der die Sache, warum man mit diesen Spielen teilweise hunderte von Stunden zubringt, ist, dass man eben sehr, sehr viele auch diese Einzelspieler-Maps spielen kann und dann hoffen kann, dass es wie bei Heroes of Might and Magic 3 insbesondere eine große Fanbase gibt, die User-Generated Content macht, also eigene User-Kampagnen und eigene User-Maps nachliefert, von denen viele besser sind als das, was im Hauptspiel mit inkludiert war und die so ein bisschen das kleine Geheimnis sind, warum die Reihe bis heute noch so intensiv gespielt wird. Also hier haben wir es mit einem guten Grundgerüst zu tun, würde ich jetzt mal aus meiner Perspektive sagen, dem offen gestanden, auch wenn diese Frosch-Sklaven-Kampagnen wirklich überraschend gut geschrieben war, mir überraschend gut gefallen hat, das ist nichts, was ich für die Story spiele.
Ja, da stimme ich dir mittlerweile auch zu. Ich hatte ja, wie gesagt, keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Für mich ist das alles sehr neu und sehr aufregend und deswegen habe ich mich da auch voller Begeisterung und erstaunlich lange am Stück immer auch wieder damit beschäftigt. Und es liegt für mich persönlich auch daran, dass hier so viele unterschiedliche Spielsysteme ineinander übergreifen. Jetzt kann ich vielleicht nochmal ein bisschen aufklammern, was ich da vorhin mit meiner Zusammenfassung gemeint habe. Also, eine Sache, die relativ leicht zu erklären ist, ist dieser Aspekt des Rollenspiels. Man steuert über eine Weltkarte eine Figur, die heißt in diesem Spiel Hüter, und das sind im Grunde Heldenfiguren. Und diese Heldenfiguren, die greifen selbst später in den Kämpfen spannenderweise gar nicht aktiv ein oder zumindest sind nicht als Figur auf dem Schlachtfeld unterwegs, sondern wirken eher im Hintergrund verschiedene Zaubersprüche mit verschiedenen Boni für die eigenen Figuren und Mali für die Gegner, tauchen sonst aber als kämpfende Figuren nicht auf. Stattdessen bewegt man die über diese Weltkarte und schickt sie zu verschiedenen Points of Interest. Das sind vielleicht mal irgendwelche Hüttchen, die man anklicken kann, Ressourcen, die eingesammelt werden können, und folgt so dem roten Faden, den die Geschichte legt. Und unterdessen, während man das tut, levelt man diese Figur auf und kann dann verschiedene Fähigkeiten freischalten. Man kann sogar Rüstungsgegenstände finden, dass es dann heißt, oh, du findest hier, weiß ich nicht, eine Streitaxt, die gibst du dann deinem kleinen Hüterchen ins Inventar rein, und dann hat er die Streitaxt ausgerüstet, und das bedeutet, dass alle deine Truppen dann so einen Offensivbonus bekommen. Oder wenn du Laufschuhe findest und die ausrüstest, dann hast du eine höhere Sichtweite auf dieser Weltkarte. Das hat mir richtig gut gefallen, und ich nehme einfach mal an, Jochen, das ist auch ein Element, das von Heroes of Might and Magic dann übernommen
wurde. Ja, das ist Heroes of Might and Magic 3 in Reinkultur. Bei Heroes of Might and Magic 3, also, oder bis Heroes of Might and Magic 3 war es so, dass der Held nicht aktiv in den Kampf eingegriffen hat. Es war eine der großen Änderungen von Heroes of Might and Magic 4, den Helden zu einer aktiven Kampfeinheit zu machen, die vielen Leuten nicht gepasst hat. Aber das, wie du es jetzt geschildert hast, der Held oder auch mehrere Helden, weil man kann, je nachdem, in manchen Kampagnenkarten halt, kann man das nicht, aber im Skirmish zum Beispiel kann man das eigentlich jederzeit, kann man noch einen zweiten, einen dritten, einen vierten Helden rekrutieren, und jeder Held läuft dann mit seiner individuellen Armee und seiner individuellen Ausrüstung und seinen individuellen Skills und Werten eben über eine Weltkarte, sammelt Ressourcen ein, aktiviert Ressourcengebäude sozusagen, also Goldminen, die irgendwo rumstehen, oder Gebäude, die einen jeden Tag neue Einheiten oder jede Runde neue Einheiten rekrutieren lassen gegen Geld. Das Ganze hat so einen wunderbaren, und das funktioniert hier genauso, und Heroes in seinen lichten Momenten hat so einen wunderbaren, nur noch diese eine Runde. Ich mach nur noch dieses, ich heb nur noch da vorne das Gold auf. Ach komm, da vorne den Kampf gegen die paar Gegner, die vor der Goldmine stehen, das noch. Ach komm, ich baue noch einmal schnell eine Erzmine in meiner Stadt. Nur noch das, nur noch das. Weil es viele kleine Entscheidungen am Stück relativ schnell hintereinander abfeuert. Also ich würde sagen, weißt du, so ein Civilization hat immer viele schwerwiegende Entscheidungen, und die führen dann zu diesem, nur noch das will ich machen, nur noch das will ich machen. Und die Heroes-Reihe oder dieses Spielprinzip, und das fängt Songs of Conquest sehr gut ein, hat halt dieses unkompliziert, ach komm, das da drüben machst du noch schnell, ach komm, das machst du auch noch schnell, ach komm, und hier und da, und ehe man sich versieht, hat man 20 Runden gespielt.
Ja, und das, da können wir direkt den Aspekt des Klickerspiels, sage ich mal, abdecken. Und zwar, ich fühlte mich wirklich so, ich saß hier einhändig am Schreibtisch und habe mich über diese Weltkarte geklickt in einem Tempo, und gleichzeitig passierte auch mit jedem Klick was Schönes. Ob es jetzt irgendwie war, dass mein Hüter irgendwie einen tollen neuen Landstrich plötzlich in Sichtweite hatte, oder viel häufiger, ich klicke mir einen Holzstapel ins Inventar, ich stolpere über irgendeine seltene Ressource, die ich einsammle, ich treffe auf eine Taverne, die mir dann als Dankeschön für meinen Besuch eine höhere Bewegungsreichweite gibt, ich erforsche ein altes Schlachtfeld mit einem Rechtsklick. Also im Grunde konnte ich mit jedem Rechtsklick irgendwas bewirken, und deswegen fühlte ich mich sehr an so ein motivierendes Klickerspiel erinnert. Daher kommt das. Also immer Klick, 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 und mit jedem Klick ist auch wirklich was Schönes passieren.
Ah, jetzt verstehe ich, wo du das her hast. Ja,
ja, ja. Ja.
Nicht völlig von der Hand zu weisen.
Danke.
Und danke. Durchaus eines der Hauptmerkmale der Heroes-Reihe, eben dieses Erkunden der Oberwelt und teilweise auch der Unterwelt, die es bei Heroes gab, dieses, wir laufen mit dem Helden rum und gucken alles, was wir einsacken können und einsammeln können, und hier gibt's noch ein Ort, an dem kriegen wir Erfahrungspunkte, und da drüben gibt's einen Ort, der steigert unsere Fähigkeiten. Also dass sozusagen die ganze Map vollgekleistert ist mit Zeug, mit Ressourcen, mit Boni, mit Furz und Feuerstein gewissermaßen, aber es gibt halt immer irgendetwas zu machen, und am meisten Spaß machen diese Spieler auch häufig in den ersten, keine Ahnung, 20, 30 Zügen einer Kampagnenkarte oder einer Skirmish-Map, wenn man halt anfängt, erstmal zu gucken, was ist um die eigene Siedlung drumrum. Da werden wir gleich noch dazu kommen, wie das mit den Siedlungen funktioniert. Ja. Was kann ich einsacken? Was kann ich an der Stelle schon holen? Wo sind zu starke Gegner? Wo komme ich noch nicht durch? Und das führt eben zu diesem, ach, nur noch das und nur noch das. Und dann läuft man vielleicht irgendwie der gegnerischen oder so einen, also nicht der gegnerischen, es gibt auch noch KI-Gegner, sondern häufig stehen halt einfach sozusagen in Anführungszeichen neutrale Monster oder Einheiten irgendwo rum, um zum Beispiel Gebiete der Map abzugrenzen oder um irgendwelche Minen und so zu bewachen. Und dann wird halt immer geguckt, okay, gegen wen kann ich jetzt schon mit meinen wenigen Anfangssoldaten bestehen? Wer ist noch zu gefährlich? Wo muss ich dann später wiederkommen? Das sind so kleine Abwägungsgeschichten, die eben auf dieser also Oberwelt-Exploration stattfinden. Und die macht das Spiel hier ziemlich genauso gut, würde ich sagen, wie in Heroes 3. Es hat auch, wenn man die Alt-Taste gedrückt hält, zeigt es einem auch netterweise auf den sofort an, wie so bei so einem Action-Rollenspieler, wie so bei so einem Diablo oder auch bei den ISO-Rollenspielen. Dann hast du halt über diese Alt-Taste so die Kontext-Hilfen, dass dann bei den einzelnen Bereichen beziehungsweise den einzelnen Objekten, die du auf der Oberweltkarte interagieren kannst, dabei steht, was es ist und ob du da schon gewesen bist, damit man auch auf den ersten oder zumindest dann auf den zweiten Blick mit der Alt-Taste halt auch merken kann, ah, das ist was, mit dem ich interagieren kann und das ist nur irgendwelche Landschaftsschönheit, die dort irgendwie von einem Level oder Grafikdesigner hin platziert wurde. Ich fand es am Anfang ein bisschen schwer, teilweise auch durch den sehr pixeligen Pixel-Look, mich sozusagen zurechtzufinden, was ist hier Landschaft und was sind interaktive Objekte, also wo kann ich tatsächlich hinlaufen, aber spätestens als ich das mit der Alt-Taste rausgefunden habe, war das dann kein Problem mehr.
Und jetzt als drittes Element kommt der große Knaller für mich. Ich dachte bis zu dem Zeitpunkt, naja, das ist so ein bisschen wie ein Battle Brothers. Ich ziehe da mit meiner kleinen Armee über die Weltkarte und habe dann ab und zu Gefechte, die ich ausfechte. Aber nein, es gibt eben noch diesen Part der, also Aufbausimulation, vorsichtig gesagt. Man kommt dann in Bereiche rein, wo dann zum Beispiel ein Dorfzentrum herumsteht. Das kann man mit einem Rechtsklick aktivieren und für sich annektieren. Und dann kann man an ausgewählten Bauplätzen verschieden kategorisierte Gebäude hochziehen. Von Farmen, die dein Goldeinkommen steigern, über Steinminen, die dir mit jeder Runde Stein ins Inventar spülen für neue Gebäude und Forschung, bis hin zu Kasernen und solchen Dingen, die dir erlauben, in jeder Runde neue Truppen zu rekrutieren. Und das war auch etwas, mit dem habe ich ja gar nicht gerechnet. Wie gesagt, ich kenne das Heroes of Might and Magic Vorbild nicht. Das fand ich war so eine Erweiterung des Spielkonzepts, das ich habe gar nicht kommen gesehen, aber das ebenfalls wahnsinnig befriedigend ist, wobei es gar nicht mal so komplex ist, ne? Also es ist ja wirklich relativ überschaubare Anzahl an Gebäuden. Die Bauplätze sorgen dafür, dass du dich auch immer entscheiden musst und auch nicht zu viel in deinem Siedlungsding rumstehen hast. Dann habe ich auch gemerkt, da würde mich auch mal interessieren, Jochen, ob das bei dem Vorbild so war, dass man relativ schnell eigentlich keine Ressourcenprobleme mehr hat. Man bekommt sehr viel, sehr schnell an Zeug reingesprudelt, von Gold bis zu den seltenen Rohstoffen. Das war also angenehm leichtfüßig, muss ich sagen. Angenehm leicht, alles aufzubauen und dann auch zu erhalten.
Ja, angenehm leicht trifft es ganz gut. Das ist es bei den Vorgängern, wenn man jetzt mal vielleicht die knüppelharten Kampagnen und Einzelspieler-Szenarien, die es natürlich teilweise gibt, mal ein bisschen außen vor lässt. Aber das grundlegende Spielprinzip war auch da schon, was zum Beispiel den Stadtausbau angeht, eines, das vergleichsweise überschaubar war, was die strategische und taktische Tiefe angeht. Im Grunde war es ein, du baust halt irgendwie alles im Laufe einer Map. Die Frage ist nur, was du ein bisschen zuerst baust, zum Beispiel um relativ schnell an Fernkampfeinheiten dran zu kommen, die halt relativ stark sind in dieser Sorte Spiel. Solche eher einfacheren Überlegungen, wo man jetzt nicht ständig wie bei irgendwie einem großen 4X-Strategiespiel davor sitzt und so irgendwie denkt, ich weiß nicht, was ich jetzt als nächstes machen soll, es könnte dies oder jenes. Also das hier findet schon auf einer wesentlich einfacheren, zugänglicheren Ebene statt. Ich muss allerdings sagen, das ist zum Beispiel einer der Teile, die ich bei Songs of Conquest bislang zumindest immer wieder dazu gesagt, Spiel ist im Early Access. Bei aller Kritik, die jetzt auch von mir noch kommt, ich finde das ganz entsetzlich, wie sie das Bauen gelöst haben. Nämlich, dass ich nicht in der Stadt, also bei Heroes of Might and Magic 3 war es so, dass du halt einen Stadtbildschirm hast, wenn du in die Stadt reingeritten bist oder du konntest auch die Stadt so anklicken und dann wurde ein eigener Bildschirm aufgemacht, in dem du dann deine Stadt gesehen hast. Und wenn du was gebaut hast, eine neue Kreaturenbehausung oder irgendwie ein Wachturm oder was auch immer, dann wurde das in dem Stadtbildschirm angezeigt. Und dein Stadtbildschirm ist immer so richtig schön gewachsen. Und du konntest der Stadt beim Wachsen zugucken. gucken innerhalb der Stadt. Und hier ist es jetzt so gelöst, dass du über Kontextmenüs auf der Weltkarte kannst du dann deine Stadt erweitern. Und wenn du deine Stadt erweiterst, dann werden rund um die Stadt neue Bauplätze frei, wo du dir dann überlegen kannst, wie du schon gesagt hast, was man da hinklatscht, und du klatschst gewissermaßen die Weltkarte voll statt den Stadtbildschirm, und das sieht unter dem Strich, finde ich, das wesentlich weniger schön und wesentlich weniger befriedigend, meine Stadt hier auszubauen. Und diese Entscheidung, was will ich jetzt bauen, insbesondere wenn die Stadt noch nicht sonderlich weit ausgebaut ist und ich dann nur kleine Bauplätze und so zur Verfügung habe, will ich jetzt eine Erzmine bauen oder was anderes? Ich finde das keine sonderlich interessanten strategischen Entscheidungen, die hier stattfinden, weil, wie du es gesagt hast, in vielen Fällen ist halt einfach, ist eigentlich Bau dann früher oder später sowieso alles. Und hier wird das künstlich ein bisschen reglementiert. Also ich finde, hier gehen sie an einen Spielbestandteil dran, den ich in Ruhe gelassen hätte, weil sie haben ihn verschlimmbessert.
Ja, okay, das ist ja spannend mit der Perspektive. Ich habe das so, wie schon beschrieben, so hingenommen als, okay, das ist relativ wenig fordernd, ich klicke hier meine Gebäude zusammen und gut ist. Schön, dass es mit drin ist, wie gesagt, aus der Perspektive von jemandem, der das Vorbild nicht kennt. Schön, dass es mit drin ist, dann habe ich noch mehr zu tun, als nur über die Weltkarte zu wandern. Aber sonst, also viel gegrübelt habe ich
darüber nicht. Nee, das hat man auch, tut man auch in den Vorbildern nicht. Es ist, finde ich, viel befriedigender in Heroes of Might and Magic 3 die Stadt auszubauen, das hier zu tun. Auf der Weltkarte. Also ich gab auch bei späteren Heroes-Spielen, ich glaube Heroes 6 war es oder was, Heroes 7, das hatte keinen Stadtbildschirm mehr, und das war für mich einer der handfesten Gründe, das Spiel nicht zu spielen. Weil das ist übrigens so ähnlich wie zum Beispiel bei einem Civilization oder so. Seit das alles auf der eigentlichen Spielmap stattfindet, finde ich das schlimmer. Ich finde einen eigenen Stadtbildschirm, wo ich dann wirklich dezidiert dieser eigenen Stadt ein bisschen beim Wachsen zugucken kann, finde ich so viel schöner als diese minimalistische, ja, okay, dann ist es da jetzt auf der Weltkarte, ist noch ein Gebäude dazugekommen, das finde ich lange nicht so nett.
Es klingt auf jeden Fall sinnvoll. Ich kenne es, wie gesagt, nicht, aber es klingt eigentlich sehr sinnvoll. Das ein Grund mehr, warum ich jetzt echt mal Lust habe, dieses Originalspiel rauszuholen.
Ja, wir können ja mal ein Altbier machen. Und es ist übrigens auch hier so wie im großen Vorbild. Es gibt dann halt einige Sachen. Also hier ist es so, dass man die Minen in den meisten Fällen selber baut, insbesondere jetzt so Holz und Erz. Die waren externe Objekte gewissermaßen im großen Vorbild. Hier kann man sie jetzt und muss man sie teilweise selbst bauen, um eben die Ressourcen für die weiteren Kreaturenbehausungen zu kriegen. Und in diesen Kreaturenbehausungen, jede Fraktion hat eine bestimmte Anzahl von unterschiedlichen Einheiten, die sie rekrutieren kann, mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Um die zu rekrutieren, muss man in der Regel eben solche in der Stadt solche Kreaturenbehausungen bauen. Und dann kommen pro Tag oder pro Woche so und so viele Einheiten, werden dort drin dann generiert, und die kann man dann mit seinem Helden abholen, wenn man die Rekrutierungsgebühr bezahlen kann. Und so steigert man im weiteren Verlauf einfach die Stärke und auch die Schlagkraft der Armeen, weil natürlich im weiteren Baufortschritt stärkere Einheiten dazukommen als die man gleich am Anfang bauen kann, mit mehr Fähigkeiten, die mehr Schaden machen, höhere Hitpoints haben und so weiter. Und so entsteht eigentlich auf jeder Map so ein zwar immer ähnlicher oder eigentlich identischer, aber trotzdem sehr, sehr motivierender Kreislauf von: ich fange schwach an mit meinen Level 1 Kreaturen und irgendwann kommt mein Level 5 Drachenbehausung um die Ecke und dann wird hier mal aufgeräumt. Und das funktioniert eigentlich, würde ich sagen, unterm Strich ganz gut. Beim jetzigen Standpunkt würde ich jetzt so als Heroes 3 Veteran sagen, mir sind noch, aber deswegen Early Access, mir sind noch die einzelnen Einheiten zu langweilig.
Ja. Einheiten apropos, vielleicht können wir das jetzt direkt nutzen als Brücke in das letzte Spielelement, nämlich die Kämpfe, die gibt's natürlich auch noch, die sehen so aus, dass man, wenn man auf gegnerische Kampftruppen stößt, in einem kleinen Platzierungsbildschirm sich überlegen kann, wo man seine Einheiten auf einem vereinfachten, stilisierten Schlachtfeld platzieren möchte. Da hat man so ein bisschen Auswahl, man bekommt so einen kleinen Bereich des Schlachtfelds zugewiesen, quasi die eigene Aufstellungszone, und dann geht's in die Schlachtansicht, und dort zieht man dann rundenweise seine Figuren zum Gegner hin und lässt sie im Grunde gegeneinander kämpfen. Ich muss sagen, das ist der Teil, der mir persönlich am schwächsten bisher aufgefallen ist. Das ist zwar ein Spielprinzip, das finde ich sehr schnell verständlich ist. Ich weiß, was ich tun muss. Die Fähigkeiten meiner Einheiten sind überschaubar. Auch die Zauber, die meine Hüter mit jeder Runde aufladen und einwirken können, die sind auch, wie ich feststellen konnte, relativ leicht verständlich und erfüllen alle eine Funktion. Aber das ist auch so ein bisschen das Problem für mich gewesen, als jemand, der gefühlt, weiß ich nicht, also was heißt gefühlt, ich weiß, sind dreistelliger Bereich an Stunden in ein Spiel wie Battle Brothers gesteckt habe, wo was so eine tiefe, komplexe Runden-Schlachtfeld-Simulation dir bietet, da fühlte ich mich hier sehr unterfordert, weil am Ende, zumindest in meiner Spielerfahrung, lief es immer wieder darauf hinaus, dass ich eigentlich nur die Gegner zu mir habe entweder herankommen lassen und sie währenddessen mit meinen Bogenschützen beschossen habe oder ich bin ihnen entgegengelaufen und habe auf sie draufgehauen. Wer mehr Einheiten hat, gewinnt. Und das ist so die taktische Tiefe, die ich hier vor allem eigentlich nur herausgearbeitet habe.
Also auch das ist jetzt in den großen Vorbildern nicht so viel anders. Also auch dort waren die Kämpfe keine ultrakomplexen Angelegenheiten, sondern der Charme dieser Reihe war, dass sie sehr viele unterschiedliche Einflüsse, also Taktik, Schlachten und Strategie auf der Weltkarte und Stadtausbau und Heldenausbau, sehr viele in sich auch schon motivierende Dinge, nicht auf einer sonderlich komplexen Ebene, aber einfach sehr, sehr viele miteinander vermixt hat. Und so kam so ein relativ einzigartiger Rollenspiel-Strategiespiel-Mix dabei raus, der an keiner Stelle besonders riesig komplex und taktisch anspruchsvoll war, außer eben, man hat das quasi religiös hunderte von Stunden gespielt und dann teilweise in die knüppelharten User-Generated Content Maps und so reingegangen, wo man dann gemerkt hat, okay, da geht schon einiges mit dem System, das gebaut wurde, aber das, was von Hause aus mitgeliefert wurde von den Entwicklern, war in der Regel halt einfach, ist nicht so komplex, wie jetzt du das vielleicht von Battle Brothers, das kenne ich nicht, geschildert hast. Aber das war auch nie so ganz die Maxime dessen. Ich stimme dir aber zu, dass die Schlachten hier in dem Songs of Conquest noch auch für quasi dieses Genre und als Hommage noch sehr, sehr oberflächlich funktionieren. Also es gibt, die Einheiten haben zwar auch hier, wie das beim großen Vorbild der Fall ist, Spezialfähigkeiten, allerdings haben längst nicht alle Einheiten Spezialfähigkeiten. Gerade so die ersten Level-1-Einheiten, die man kriegt, sind alle unter dem Strich sehr langweilig. Die Level-2-Einheiten haben dann teilweise so langweiligen anderen Krempel wie, was nicht irgendwas Besonderes in der Schlacht. Und viele, gerade bei Heroes 3 zum Beispiel, gab es halt viele Einheiten, die irgendetwas total Besonderes schon auf Level 1 oder Level 2 gekonnt haben. Also von den frühen Einheiten, hier ist es dann so ein Einheiten, die neben dran stehen, kriegen irgendwie plus 5 auf Defense oder so. Davon gibt's halt noch viel zu viel, was einfach keine spannenden Gameplay-Elemente in den Schlachten eröffnet. Deswegen spielen sich viele Schlachten, ich habe auch einige Skirmishes ausprobiert, viele Schlachten spielen sich, finde ich, zu gleichförmig, egal welche Fraktion man benutzt. Da kommt erst im weiteren, also relativ spät kommen da so ein bisschen die Fraktionseigenarten so richtig raus. Es gibt ein, zwei Ausnahmen von Einheiten, die ich dann besser designt finde. Einfach weil sie irgendwas Einzigartiges auf dem Schlachtfeld können, aber da ist unter dem Strich, finde ich, die Schlachten noch zu langweilig und das System an sich funktioniert auch nicht gut, denn es gibt hier keine Wartefunktion. Und eine der, jetzt kann man argumentieren, gerade bei der Heroes-Reihe war es so, da konnte man mit jeder Einheit warten, wenn man dran gekommen ist und dann kamen erstmal die Gegner an die Reihe und dann konnte man sozusagen nachlegen und kam vielleicht zweimal hintereinander dran, weil man erst, weißt du, man hat den hohen Initiativewert gehabt, man kommt als erstes dran, sagt aber, nee, steh mal zurück und dann kommt erst der Gegner dran und dann kommt man als letztes dran und dann wieder als erstes. Jetzt kann man argumentieren in der Heroes-Reihe, dass das sehr häufig von Spielern ausgenutzt wurde, noch und nöcher. Ja, das war möglich, aber es fühlt sich total schräg an, wie das hier funktioniert. Denn wenn ich jetzt in eine Schlacht reinkomme und meine Einheiten haben einen hohen Initiativewert, den ich vielleicht noch beeinflusst habe, indem ich meinen Helden entsprechend geskillt oder ausgerüstet habe, dann kommen die zuerst dran. Ich will aber nicht, dass die zuerst dran kommen. Das Schlechteste, was dir im Kampf passieren kann, ist, dass du zuerst dran kommst. Denn wenn du jetzt in Richtung Gegner läufst, bedeutet das, dass der Gegner, der eigentlich zu spät dran kommt oder später dran kommt, eigentlich einen Nachteil dir gegenüber haben müsste, dass der jetzt auf dich schießen kann, zum Beispiel mit seinen Fernkampfeinheiten oder mit einer Nahkampfeinheit in deine Reichweite kommen kann und dir schon mal eine mitgeben kann, weswegen in nahezu jeder Schlacht, in der du das machst, was eigentlich gut ist, nämlich hohe Initiative zu haben und zuerst ranzukommen, du den ersten Zug erstmal, da es keine Wartenfunktion gibt, einfach erstmal Runde beenden. In der ersten Runde mache ich einfach gar nichts, sondern lass den Gegner machen und das ist halt ein bisschen idiotisch.
Ja, das hat mich auch erstaunt, weil das ist mittlerweile auch, würde ich behaupten, Genre-Standard in dieser Art von Spielen, dass es diese Wartefunktion gibt, gibt's hier nicht. Man kann sich dann notbehelfsmäßig helfen, indem man alle Einheiten so nach links und rechts trippeln lässt, immer so ein Feld irgendwie, aber das ist auch Quatsch.
Ja, oder du beendest also einfach direkt deinen Zug, aber weißt du dann, warum kam ich zuerst dran, wenn ich meinen ersten Zug eigentlich immer beende?
Ja, das fand ich auch doof. Aber immerhin zum Glück ist es nicht ganz so schlimm, weil, und jetzt Achtung, ich subjektiver Eindruck, immerhin sind die Schlachten schön anzusehen. Ich mag den Pixel-Look, Jochen, sehr, sowohl auf der Weltkarte als auch in den Schlachten. Ich habe hier gerade mal Bilder von Heroes of Might and Magic 3 aufgemacht und ich bitte dich, das sieht ja mal hässlich aus, also das ist ja gar nichts. Ich finde wirklich Songs of Conquest, wunderschönes Spiel. Ich mag diesen Look wahnsinnig gerne und dann schaue ich wenigstens immerhin gerne zu.
Ich mag den Look nicht, aber es ist halt auch ein Fall von Übersättigung, glaube ich, bei dem Pixel-Look. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich denke, ich kann den nicht mehr sehen. Das ist so.
Kann nicht genug davon kriegen.
Nee, ich finde das auch nicht schön. Das ist halt einfach veraltet. Und bis zu einem gewissen Punkt, weißt du, und das, wann hat das angefangen? Schon 2014, 15, so mit so einem Terraria oder so, ja. Da fand ich, das hat das so einen netten Retro. Weißt du, oder so ein Minecraft oder so. Das hat also so ein, oh, jetzt, weißt du, kommt diese Entwicklung, wo man, diese ästhetische Entwicklung, diese künstlerische Entwicklung, wo man halt wieder sagt, dann, oh komm, wir machen das mal auf künstlerischer Ebene und teilweise natürlich auch, um handfest Geld zu sparen, wie das früher gemacht ist und dann eben dieser Retro-Pixel-Look. Und bis zu einem gewissen Grad fand ich das ja auch alles ganz nett und dann saß der vor, ach, wie früher auf dem C64, ach, wie ist das schön. Und jetzt nach, keine Ahnung, 10 Jahren von dem Zeug ist es halt einfach ich find das nicht schön. Es ist halt, sieht halt einfach nur alt aus. Und wenn es gut gemacht ist, und hier ist das so, ich finde, einige Einheiten sind zum Beispiel auch trotz des Pixel-Looks einfach echt gut gelungen, weil sie ein schönes Kreaturendesign haben. Aber ich hätte das Kreaturendesign lieber in gut, also in technisch gut und nicht in technik schlecht mit Pixeln.
Ich finde es wunderschön. Ich könnte mir echt von jedem Screenshot, den ich hier gerade durchschaue, mir ein kleines Poster rauslassen. Also ich krieg davon nicht genug. Ich finde den so schön.
Ich finde den also, so unnötig. Also wegen mir kann Pixel-Look einfach weg.
Ja, naja, also das wollte ich wenigstens sagen, mir persönlich gefällt's, aber das ist dann wohl wirklich Geschmackssache.
Nein, ich glaube, es ist einfach Übersättigung, ja, wenn jetzt nicht ständig in diesem, in dem Indie-Bereich, ich meine, ich verstehe ja, warum es gemacht wird, weil es wesentlich günstiger ist und weil man wahrscheinlich wesentlich günstiger die Assets produziert und wesentlich weniger Leute dran setzen muss, und trotzdem immer noch coole Sachen damit machen kann. Gerade die Untoten-Fraktion hat ein paar richtig coole Kreaturen, die Design-Einheiten. Die Ratten finde ich zum Beispiel richtig geil von den Untoten. Ja. Also da gibt es schon cooles Zeug. Aber man kann auch cooles Zeug ohne den Pixel-Look machen, der dann eben an vielen Stellen einfach kaschiert, dass sehr wenig jetzt Grafikaufwand technischer Natur dort reingeflossen ist. Ist ein kleines Team. Wie gesagt, ich kann es monetär und so weiter total verstehen. Mir geht nur diese irgendwie allgegenwärtige Pixel-Look mittlerweile auf den Sack.
Ganz sympathisch übrigens, das Team, das sind 4 Freunde aus Schweden und die haben auf ihrer Webseite sich alle verewigt als so Live-Action-Role-Player. Die sind alle in Gewandung unterwegs und steigen irgendeinen Berg hoch, während sie Schwerter ziehen und Bogen und Pfeil auf irgendwas richten. Fand ich ganz sympathisch. Und die arbeiten mit einem kleinen Team an Freelancern an diesem Spiel. Wie gesagt, seit mittlerweile über 5 Jahren. Ich würde ja mal gerne, also seit 5 Jahren, das kommt mir also sehr lang vor für so ein Spiel.
Es kommt mir auch ziemlich lang oder eigentlich zu lang vor, aber wer weiß, weißt du, wie viel davon die Teilzeit gemacht haben, während sie noch an anderen Jobs gearbeitet haben. Das kann man von außen, ich würde nicht tippen, dass sie seit 5 Jahren zu viert Vollzeit an diesem Ding arbeiten. Das wird mir auch ein bisschen zu lange, aber die werden wahrscheinlich in der Zwischenzeit Teilzeit oder so
dran gearbeitet haben. Aber auf jeden Fall ein Spiel, mit dem ich wirklich momentan viel Spaß habe und da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr positiv, wie sagt man denn, sehr positiv gestimmt. Es gibt nur so eine Detailsache von den Kämpfen, die momentan mir persönlich ein bisschen zu unterkomplex sind, abgesehen, die mich so ein bisschen überproportional genervt hat, und zwar, weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, die Kampagnen, die sind ja in einzelne Kapitel unterteilt, und was ich ganz oft hatte war, und ich habe dann auch irgendwie nicht diesen Lernerfolg gehabt, dass ich dann mein Verhalten verändere, ich habe mich jedes Mal neu geärgert. ausgelagert. Am Ende einer Kampagne, da ist ja noch nicht klar, dass diese Mission jetzt zu Ende ist. Wenn du jetzt irgendwie eine Stadt befreit hast und dann heißt es schon, oh, aber hier die böse, weiß ich nicht, Lilia Rota, die befindet sich hier noch in den Hügeln mit ihren Rebellentruppen, geh da mal ganz schnell hin und hau die kaputt. Dann stehe ich in der Stadt und denke mir, alles klar, Emilia Rota, die wird jetzt sicherlich nochmal Widerstand leisten, ich sollte meine Armee aufrüsten, bevor ich da hingehe. Und dann warte ich da noch 4, 5, 6 Runden in meiner Stadt, fülle meinen Armeeregister auf, ziehe los und was passiert? Mission geschafft, nächste Mission, ich krieg eine neue Weltkarte und alle meine Truppen, die ich jetzt extra noch aufgefüllt habe, sind wieder weg und ich starte mit den Truppen, die mir das Spiel vorgegeben hat. Und ich hab's einfach nicht begriffen und gelernt, ich hab mich jedes Mal neu geärgert. Kleinigkeit, aber nervt.
Ja, aber ist auch typisch für das, das Genre, nämlich, oder für das große Vorbild, dass man halt bei jeder Kampagnenkarte fängst du wieder sozusagen bei Null an. Teilweise haben es manche Heroes-Kampagnen damals geschafft, das ein bisschen besser zu machen. Später auch in Add-ons, die dazugekommen sind, dass man einzelne Artefakte zum Beispiel übernommen hat. Das ist übrigens sowas, wo ich hoffe, dass sie genau an den Sachen noch ein bisschen was drehen, weil gerade an Dingen, die man in der Karte übernimmt, in der Kampagne übernimmt, zwischen verschiedenen Maps und so, da würde auch das große Vorbild noch viel hergeben. Zum Beispiel Heroes of Might and Magic 2 damals hatte noch etwas, gab es deutlich weniger Kampagnen, aber in den Kampagnen konntest du teilweise optionale Szenarien spielen, die dir dann für spätere Szenarien wieder Boni gebracht haben. Das haben zum Beispiel in Teil 3 komplett rausgenommen. Da gibt's also auch aus den vorhandenen historischen Vorbildern gibt's noch einiges, was man machen könnte, um einfach die Kampagnen zum Beispiel interessanter zu machen. Ich finde es auf Dauer auch unbefriedigend, jedes Mal dieses, klar, du übernimmst deinen Helden mit der Stufe und den Fähigkeiten, die du gehabt hast, aber du fängst jedes Mal wieder bei Null an, was die Kreaturen angeht. Verstehe schon, warum man das macht, um das Balancing irgendwie leichter zu machen, weil man ja eben nicht, weißt du, wie willst du sonst machen? Du weißt ja, der Spieler könnte ja ganz unterschiedliche Zusammenstellungen von Einheiten und Gegenständen und sonst irgendwie was haben. Was übernimmst du stattdessen? Ich verstehe, dass man es der Einfachheit halber macht, aber das wäre auch so ein bisschen ein Kritikpunkt. Ich finde es unter dem Strich ein Stück schwächer derzeit oder deutlich schwächer eigentlich als Heroes 3. Klar, es ist noch im Early Access, es sind ein paar Leute, die es machen. Heroes 3 ist eine hohe Messlatte, aber ich finde es ein bisschen schade, dass sie an eigentlich keiner Stelle, wo man sagen könnte, hier hätte Heroes 3 das ein oder andere Einfalltor für einen kreativen Nachahmer, der sagt, aber das mache ich besser, würde es hier liefern. Nahezu keiner dieser Stelle macht dieses Spiel irgendwas. Und ich habe so ein bisschen jetzt schon den Eindruck, aber mal abwarten, wie das natürlich dann in einem vollen Release aussieht, wenn alle Fraktionen da sind, Kampagnen, wenn die KI auf dem vernünftigen Stand ist. Aber Stand jetzt ist so ein bisschen, dann spiele ich lieber nochmal Heroes 4.
Ja, und als stand jemand nie Heroes gespielt, denke ich mir, wahnsinnig erfrischende Spielerfahrung. So seltsam es für dich jetzt klingen mag, Jochen, aber ich habe sowas noch nicht vorher gespielt. Ich kannte sowas einfach noch nicht. Ich fand das total spannend und freue mich und hoffe vor allem, dass diese Sache mit den Kämpfen noch etwas anspruchsvoller und komplexer werden. Das ist meine große Hoffnung.
Dann würde ich aber, weißt du, es gibt überhaupt keinen guten Grund derzeit, würde ich sagen, wenn du Heroes nicht kennst, das Vorbild, nicht 9,99 € bei GOG in die Hand zu nehmen, Heroes 3 Complete zu kaufen oder Heroes 4 Complete zu kaufen, also mit allen Add-ons. Es gibt nicht einen einzigen Grund, stattdessen 29,99 € für diese Songs of Conquest auszugeben, außer eben, du hast dich an Heroes schon totgespielt. Ansonsten sind die Heroes 3 und 4 die weitaus besseren Spiele, wo weitaus mehr drin ist. Klar, die sind auch nicht im Early Access, aber ich finde, das muss man hier fairerweise dazu sagen, diese 30 Tacken lohnen sich auch deswegen, weil es halt technisch absichtlich vor Sintflut ist. Diese 30 Tacken lohnen sich wirklich nur, wenn man sich an den großen Vorbildern, die es eben mit allen Add-ons und allem Pipapo für ein Drittel vom Geld gibt jeweils, lohnen sich das Songs of Conquest eigentlich nur für Leute, die sich totgespielt haben.
Ja, Heroes ist halt hässlich, das ist das Problem. Also, super hässlich, da sind wir genau auf der anderen Seite. Plus, da kenne ich mich jetzt nicht aus, ich weiß nicht, wie es bei Heroes ist, aber ich genieße auch sehr bei Songs of Conquest, dass es ein sehr diverse Cast ist. Ich mag sehr, das fühlt sich sehr modern an, es fühlt sich sehr frisch an. Ich weiß nicht, wie da das Vorbild Heroes unterwegs ist, aber auch das wertschätze ich sehr an diesem Spiel.
diverser Cast natürlich insofern, dass du für jede, du hast eigentlich in der Regel halt für jede Fraktion eine Kampagne.
Ja.
Gut, es beschäftigt sich jetzt eher selten mit solchen Dingen wie Sklaverei, also mit solchen politischen Themen, zumindest meine Erinnerung, aber mein Gott, bei Heroes of Might and Magic 3 habe ich so gut wie jede Kampagnentext immer weggeklickt.
Ja, also wie gesagt, ich bin happy damit, aber ja.
Also was halt dazu kommt, das kann sich natürlich noch ändern, ist ein, also die der Stadtausbau, die Schlachten, also das Heroes 3 und auch Heroes 4 sind in jeder von diesen Sachen, die Anzahl der Kampagnen, wie komplex die Kampagnenkarten sind in jedem Bereich besser. Ja, was man natürlich argumentieren kann auf ästhetischer Ebene ist immer, mir gefällt das andere optisch besser wegen mir, aber das ist das Einzige, was auch nur ansatzweise besser ist im aktuellen Stand der Dinge, weswegen ich jetzt sagen würde, dafür muss man keine 30 Euro ausgeben. Das finde ich, das kann möglicherweise in einem fertigen Zustand, wer weiß, wie lange das noch dauert, also das Grundgerüst für einen richtig guten Heroes-Klon ist definitiv vorhanden. Ich finde gerade, wie diese Frosch-Kampagne geschrieben ist, überraschend gut. Teilweise wird auch während, deswegen, das heißt ja Songs of Conquest, und zwischen den Missionen wird teilweise gesungen. Also wird die Handlung in so eine Bardenballade verpasst. Das gefällt mir ästhetisch richtig gut. Aber hier muss halt noch spielerisch einiges kommen, damit das diese 30 Euro wert ist und ich nicht sage, nö, komm, dann lade ich mal wieder. Hab schon lange kein Heroes 3 oder Heroes 4 mehr gespielt.
Also, wir schließen mit den Worten, ob Hommage oder Klon, wer weiß das schon. Ende.
Ja, nein, ich stelle auf jeden Fall fest, Dom, wir müssen auf jeden Fall mal ein Heroes 3 Altbier oder so,
ja, neugierig
machen,
bin ich auf
und
jeden
du musst
Fall.
Auf jeden Fall mal in Heroes 3 oder so reingespielt haben.
Also, ja, nachdem ich jetzt festgestellt habe, Achtung, jetzt sage ich was nur, um dich zu ärgern, dass mir die Songs of Conquest Spielformel sehr gut gefällt, kann ich mir auch gerne mal Heroes angucken.
Ja, vor allen Dingen, das ist schon, das ist schon, meine Damen und Herren, vielleicht kriege ich den Dom bald dazu. Ich habe wieder voll Lust, also ich meine, das muss man Songs of Conquest ja lassen, ich habe wieder voll Bock gekriegt auf diese Heroes-Formel und mein Finger kreist die ganze Zeit schon in meinem GOG-Account über den Download-Button bei Heroes of Might and Magic 4 und eigentlich ist es mal Zeit, den Podcast zu machen, den Heroes of Might and Magic 4 verdient hat, nämlich warum das rothaarige Stiefkind der Heroes of Might and Magic.
Hallo, hier sind Betroffene anwesend.
Ja, ist quasi, Heroes 4 ist quasi Dom in Might and Magic.
Ja, schon wieder.
Nein, Quatsch. Also das muss mal für das gewürdigt werden, was es ist, weil ich habe das damals übrigens auch, Heroes 4, in einem Meinungskasten bei der PC Games, habe ich gesagt, das könne weg. Braucht kein Mensch, wie sehr viele Leute, die den Erstkontakt mit Heroes 4 hatten, nachdem sie so große Heroes 3-Fans waren. Und jetzt, 20 Jahre später, sitze ich da und habe mich in Heroes 3 tot gespielt. So gut, wie es auch war, bei Heroes 4 geht immer.
Ich würde sagen, Jochen, willst du noch was loswerden zu Song of... Okay, also dann würde ich sagen, dann haben wir es bearbeitet, ausführlich für eine Viertelstunde. Das wurde jetzt eine Dreiviertelstunde fast, aber das ist in Ordnung. Ich danke dir sehr für die Fragen und vor allem für die historische Unterfütterung. Wie gesagt, dieser Background fehlt mir, was aber auch diese Viertelstunde noch umso interessanter gemacht hat, weil wir dann von völlig anderen Seiten draufschauen. Spannend, vielen Dank. Und euch da draußen danke ich auch fürs Zuhören. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt zu Songs of Conquest, dann schreibt ins Forum. Wenn ihr Fragen zu Heroes of Might and Magic 1 bis, weiß ich nicht, 25 habt, dann schreibt Jochen eine private Mail. Auch er wird sich sicherlich freuen. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder hier bei The Pod. Tschüss.